Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Lieber Friedrich, vielen Dank, dass du uns wieder einmal zur Verfügung stehst, um mit uns kurz die aktuelle Situation in Syrien zu beleuchten, die ja manchmal Schwierigkeiten hat, sich gegen all die Nachrichten durchzusetzen, die im Augenblick so die Welt und uns auch in Deutschland beschäftigen. Nach anfänglicher Hoffnung und auch nach einer Aufbruchstimmung, die ich so wahrgenommen habe, hört man immer mehr, dass die Menschen in Syrien, vor allen Dingen die Angehörigen der religiösen Minderheiten, verunsichert sind. Wie nimmst du die Stimmung wahr und wie beurteilst du die Lage?
Hallo, lieber Jochen. Vielen Dank noch einmal für die Fragen und für dein Interesse und für die ganze Unterstützung. Die Lage in Syrien ist zurzeit sehr komplex, sehr kompliziert, zwischen Hoffen und Bangen. Die Hoffnung des Neuanfangs, des Wiederaufbaus, der Versöhnung nach 54 Jahren der blutigsten Diktatur sind immer noch groß. Die Hoffnung ist immer noch groß. Der Sturz von Assad, der plötzliche Sturz und relativ friedlich, ohne größerem Blutvergießen, nach all den Jahren der Unterdrückung und des Grauens, es war ein wirkliches Regime des Grauens, 120.000 Menschen sind immer noch verschwunden, sind in den Folterkellern des Regimes wahrscheinlich umgebracht worden. Es werden immer noch Massengräber gefunden in der Wüste, jeden Tag neue. Das heißt, es ist eine riesige Arbeit der Versöhnung, der Aufarbeitung notwendig. Das auf der einen Seite. Es gibt weiter vielen Enthusiasmus, jetzt endlich das Land zu gestalten. In vielen Städten, in denen ich zu Besuch war, haben sich Komitees gebildet, um die Stadt aufzuräumen, um die Stadt zu verschönern, den Müll wegzuschaffen. Das heißt, es gibt sehr viel bürgerliches Engagement, das neu erwacht nach Jahrzehnten der Unterdrückung und nach Jahrzehnten der bleiernden Stille. Auf der anderen Seite ist die Angst vor allem der Minderheiten, vor allem der Alawiten. Die Ereignisse des Wochenendes vom 7., 8. März dauern bis heute an und haben ihre Auswirkungen. Und wir sind ja im Norden des Libanons positioniert mit unserem ersten Friedenszentrum. Und wir haben in unserer Region, im Akkar, allein in den ersten Wochen nach dem Massaker mehr als 23.000 neue Geflüchtete willkommen geheißen. Jetzt vorgestern, kurz vor meiner Abreise, war ich noch in den Aufnahmelagern und es waren fürchterliche Szenen, fürchterlich verängstigte Menschen. Ich habe sehr schlimme Videos gesehen, Bilder von einer Brutalität, die man sonst nie dokumentiert sieht. Die Brutalität kommt wahrscheinlich der Brutalität des Assad-Regimes sehr nahe. Vom Assad-Regime haben wir allerdings nur die Fotos der Leichen, die ausgemergelt und gefoltert, zu Tode gefoltert, entstellte menschliche Gesichter sind. In diesem Fall haben wir jetzt viele Videos und Fotos auch des Mordens selbst. Das heißt, was damals an dem Wochenende passiert ist, es bedarf dringender Aufarbeitung, Strafverfolgung, dass die Übergangsregierung in Damaskus, der Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa, hat zwei Komitees eingesetzt, ein Komitee zur Strafverfolgung mit Juristen besetzt, mit ausgewiesenen Fachjuristen und ein zweites Komitee zur Wiederherstellung des zivilen Friedens mit den Gouverneuren der Küstenregion, aber auch mit einem alawitischen Vertreter. Das heißt, es gibt ein wirkliches Bemühen von Seiten der Zentralregierung, die Gewaltexzesse einzudämmen, zu beenden. Aber es ist einfach so viel Wut, so viel Verletzung aufgestaut über die Jahrzehnte der Diktatur, dass viele Leute zur Selbstjustiz greifen. Das heißt, es braucht jetzt dringend auch einer klaren juristischen Prozedur, um die Verbrechen des Assad-Regimes aufzuarbeiten. Weil sonst nehmen die Leute die Justiz selbst in die Hand und dann kommt es zu solchen Massakern, wie an diesem Wochenende vom 7.8., die bis heute auch noch in den Dörfern der Alawiten in den Bergen weiter sich fortsetzen. Das heißt, die Lage ist dramatisch. Es gibt ungefähr 3 Millionen Alawiten in Syrien. Die Gemeinschaft ist sehr eng mit Assad assoziiert, der selbst Alawit war und der vor allem Assad-Vater Hafez al-Assad die Alawiten quasi zu einer dritten Kolonne des Staatswesens umerzogen hat. Sie wurden quasi fast schon als Geiseln genommen dieses Regimes, um die Sicherheitskräfte zu bemannen und das loyale Rückgrat des Regimes zu sein. Das heißt, die Lage ist sehr kompliziert. Es bedarf der Aufarbeitung, es bedarf auch der Reue und der Bitte um Vergebung, damit vergeben werden kann. Leider hört man das von den Minderheiten bisher noch nicht, auch nicht von der christlichen Minderheit. Ich würde mir wünschen, dass die christlichen Bischöfe zum Foltergefängnis von Zednaya pilgern, wie es Bischof Jacques Murat aus Homs gemacht hat, aber in einem öffentlichen Akt der Reue einzugestehen, dass auch die christlichen Hierarchien beteiligt waren am Regime, an der Propaganda des Assad-Regimes und es zum Teil aktiv unterstützt haben. Das heißt, es ist Zeit für Reue, für Aufarbeitung und für Vergebung. Aber das sind alles Schritte, die nach und nach gegangen werden müssen. Und alle Beteiligten brauchen viel guten Willen, um die eigenen Fehler einzugestehen und um das Blutvergießen zu beenden. Daran arbeiten auch wir mit. Wir versuchen, ehemalige Feinde zusammenzubringen. In unserer ersten Hilfe, die wir den alawitischen Geflüchteten geliefert haben, wir haben unser eigenes Haus geöffnet. Wir leben zurzeit mit 4 Familien aus Tartus und aus Banyas zusammen unter einem Dach. Und viele unserer sunnitischen Freunde und Freiwilligen helfen mit, den Alawiten erste Hilfe zu geben und ihnen ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Und das ist eigentlich der Weg, der muss allgemein beschritten werden und der muss von allen Städten befördert werden, dass ehemalige Feinde zusammenkommen in der praktischen Arbeit, in der praktischen Hilfe. Das ist dieser Ansatz der Diapraxis, zu sagen, okay, bevor wir mit den großen Worten anfangen, mit den Gesten der Versöhnung, vielleicht sollten wir einfach zusammenarbeiten, um zunächst das erste Leid, die erste Not zu lindern. Und dann entsteht vielleicht das Vertrauen, dass wir auch einander zuhören können.
Wer ist deiner Auffassung nach verantwortlich für das Massaker, das an den Alawiten stattgefunden hat? Teilst du die These, dass Al-Julani es nicht gewollt hat, aber die Truppen nicht unter Kontrolle hat? Was sagt das insgesamt über die derzeitige Regierung aus?
Tja, das lässt sich leider noch nicht mit aller Sicherheit beantworten, weil das muss letztlich in einem rigorosen Strafverfahren eruiert werden. Das muss vor Gericht gebracht werden, um wirklich auch die juristische Verantwortung festzustellen. Wir können uns der Wahrheit allerdings bereits heute annähern. Wir haben in unserem Friedenszentrum auch die Beamten des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen aus Genf willkommen geheißen, die bereits mit der Beweisaufnahme begonnen haben und die eine sehr rigorose Methodik haben. Wir haben auch einen Professor aus den USA willkommen geheißen und beherbergt, der ebenfalls Beweisaufnahme und juristische Belege gesammelt hat. Weil es ist unbedingt notwendig, dass volles Licht der Wahrheit auf die Geschehnisse geworfen wird. Wir wissen bereits heute, dass eine große Verantwortung bei einigen Milizen der neuen Regierung liegt. Vor allem die Amshad, die Hamsad. Das sind Rebellenmilizen, die unter Führung der Türkei in der sogenannten syrischen Nationalarmee vereinigt wurden. Das sind also ehemalige der syrischen Freien Armee, die eine neue Armee gebildet haben, schon vor Jahren, und vor allem im Norden Syriens tätig waren, unter direktem Kommando der Türkei. Die haben auch bereits viele Verbrechen an den Kurden verübt. Also in erster Linie ist das die Brigade Süleyman Shah, auch bekannt als Amshad, der Kriegsname ihres Führers Abu Amsha, Mohammed al-Jassim ist sein wirklicher Name, ist unangefochtener Führer dieser Brigade, die mindestens 4000 schwer bewaffnete Männer hat und nochmal mehrere weitere 1000 an anderen syrischen Milizen, die sie respektieren und zwar nicht direkt unter dem Kommando stehen, aber doch in Solidarität. Die Türkei hat darauf bestanden, dass diese Milizen in die neue syrische Armee integriert werden. Und der Übergangspräsident hat das dann so angeordnet. Und besagter Mohammed al-Jassim ist General jetzt der neuen syrischen Armee und Kommandeur in Hama. Und es ist bekannt, dass er, es gibt eine Tonaufnahme, dass er zum Völkermord an die Alawiten aufgerufen hat. Wir müssen jetzt in die Region, um unsere Revolution zu verteidigen. Es ist wichtig, das in den Kontext zu stellen, dass direkt am Tag und auch schon in den Wochen vor den Massakern vom 7. und 8. März Hunderte von Sicherheitskräften der neuen Regierung getötet wurden durch verbliebene Offiziere des Assad-Regimes, die sich in der Küstenregion versteckt haben und auch noch weiter verstecken heute. Das heißt, es kam zu einer Eskalation der Gewalt und vor allem am 6. März wurden mehrere Dutzend Sicherheitskräfte sind in einen Hinterhalt geraten und wurden ermordet. Zum Teil dann auch in Hospitälern. Es kamen auch da schon Zivilisten zu Tode durch ehemalige Offiziere des Regimes. Vor allem zwei, Al-Fatiha und Jalab. Also, die Lage ist kompliziert. Es kam daraufhin zu einem Aufruf für den Dschihad zur Verteidigung des revolutionären Syriens. Und vor allem besagte Truppen der Amshad sind aus Hama angereist und haben einen Großteil der Massaker auch an der Zivilbevölkerung verübt. Aber auch andere ausländische Kämpfer, die weiter in Idlib leben und zum Teil kaserniert sind, aber zum Teil auch mit Familien inzwischen leben dort, zum Großteil syrische Staatsbürger geworden sind, als auch andere Freiwillige und zum Teil lokale Sunniten, die noch auf Vergeltung für das Massaker von 2013 warten und zum Teil selbst dann die Justiz in die Hand genommen haben und nicht nur Justiz, sondern tatsächlich dann auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt haben, indem sie ganze Familien getötet haben. Vor allem junge Männer, aber auch zum Teil ganze Familien.
Kann man wirklich auf den Wandel der HTS von einer islamistischen Miliz zu einer politischen Partei hoffen? Eine Partei, die dann auch religiöse Minderheiten und nicht religiösen Parteien Raum gibt? Oder betrügt sich der Westen in dieser Frage wieder einmal, um das Problem möglichst schnell loszuwerden, das Problem Syrien?
Ja, was die ausländischen Kämpfer angeht, das ist ein besonderes Problem. Auch ein Problem für die Übergangsregierung. Ich habe nicht gesehen, gehört, dass sie verbannt werden sollten, aber natürlich sollen ausländische Kämpfer nicht mehr den Kern der Souveränität ausmachen, dieses neuen Staatswesens. Das ist, glaube ich, unzweifelslos der Fall. Es gibt mehrere Tausende ausländischer Kämpfer, Dschihadisten, viele aus Tschetschenien, viele aus Afghanistan, aber auch aus Zentralasien, Kasachstan, anderen Ländern. Ich meine, das sind zum großen Teil Länder, die in Jahrzehnten des Krieges versunken sind und der blutigen Unterdrückung. Ich weiß nicht, ob in Europa die Tschetschenienkriege noch ein Begriff sind, aber das, was Putin in Syrien und jetzt in der Ukraine tut, die massive, gewaltsame Unterdrückung jeder Form des Dissens und jeder Form der Unabhängigkeit, das hat er in Tschetschenien geprobt, und zwar brutaler als nirgendwo sonst. Das heißt, die beiden Tschetschenienkriege haben eine moralische und materielle Wüste hinterlassen. Und viele der Söhne Tschetscheniens sehen die einzige Hoffnung im Islam und in der Verfolgung des globalen Dschihads, um wenigstens eine Form von Gerechtigkeit für sie zu finden. Das heißt, das sind alles verletzte Seelen, die hier eine Rolle gefunden haben in Syrien im Kampf für Gerechtigkeit. Wie können sie integriert werden? Im Grunde müssen sie auch therapiert werden, nicht nur integriert werden. Viele sind inzwischen syrische Staatsbürger, durch die Übergangsregierung benannt, und suchen nach einem Platz. Viele sind inzwischen verheiratet. Ich habe von vielen Beispielen aus Idlib gehört, dass sie jetzt versuchen, ein normales Leben aufzubauen. Im Grunde muss das befördert werden. Gleichzeitig müssen natürlich diejenigen verfolgt werden, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Und da gibt es einige. Das heißt, es ist eine komplizierte Frage, aber, und die lässt sich nicht sehr einfach beantworten, dass man sie alle in Bausch und Bogen verdammt, alle über einen Kamm schert und sagt, sie sind alle schuldig. Nein, das sind zum Teil verlorene Seelen, das sind zum Teil Leute, die einfach einen Platz gesucht haben und für Gerechtigkeit kämpfen wollten, die sie in ihrer Heimat nie erfahren haben. Und ich meine, schauen wir das Beispiel Afghanistan. Dieses Land ist seit mehr als 50 Jahren im Dauerkrieg, Spielball der internationalen Großmächte. Das heißt, die russische Invasion in den 80ern, die sich dann später fortsetzte mit der amerikanischen westlichen Invasion, all das geschah ja nicht, um das afghanische Volk zu befreien, sondern es geschah, um diese kritische Region im Hochgebirge an der Grenze zwischen russischem, sowjetischem Einflussgebiet und amerikanisch, pakistanischen, indischen, das waren alles Großmachtspiele, die auf dem Rücken des afghanischen Volkes ausgetragen wurden. Das heißt, nach diesen Jahrzehnten des Krieges und der Gewalt braucht es eine große Arbeit, um den Weg des Friedens zu finden. Und es braucht auch eine große Eingeständnis der eigenen Schuld Europas, Russlands, der Weltmächte, die in Afghanistan ihre schmutzigen Spiele gespielt haben. Tja, versuchen wir aus all diesen Tragödien der Vergangenheit die Lehren zu ziehen und versuchen wir, die Menschen nicht in Bausch und Bogen zu verurteilen, nicht der Versuchung dieses Bildes von dem anderen, dem Islamisten, als das Gegenteil unserer eigenen Zivilisation. Das ist eine Versuchung, der man widerstehen muss, weil hinter jedem Kämpfer, selbst hinter jedem Verbrecher, steckt ein Mensch, der in erster Linie in seiner Menschlichkeit verstanden werden muss und dann auch in Würde und Respekt behandelt werden muss, auch im Namen der Gerechtigkeit. Natürlich müssen die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden, aber gleichzeitig dürfen die, die keine Verbrechen begangen haben, nicht als Kollateralschaden mit dem Untergang gewidmet werden. Das heißt, es geht um Wiederaufbau und nicht um die Zerstörung des anderen. Und das ist unser Ansatz. Vielen Dank für das Interesse und vielen Dank für die Hilfe.
Ja, lieber Friedrich Buckern, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du wirklich jetzt in Syrien so vielfältig unterwegs bist und versuchst, am Aufbau und an der Befriedung dieses Landes mitzuwirken. Dafür wünschen wir dir ganz, ganz viel Kraft und Erfolg. Und um dieses ja wirklich so lohnenswerte Anliegen zu unterstützen, geben wir natürlich auch nochmal in den Shownotes das Spendenkonto bekannt, eurer Organisation. Das waren teilweise erschütternde und teilweise auch ein wenig Hoffnung machende Einblicke, die du uns gegeben hast. Alles, alles Gute. Pass gut auf dich auf.